nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, glaubt irgendwann mal jedem.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles glauben. Hallo Alex.
Hi Kathi.
Heute wollen wir uns mit dem Thema Gesundheit und auch natürlich der andere Pol Krankheit beschäftigen. Mal so ein bisschen von einer Metaebene heraus auf das Thema, das uns grundsätzlich in unserem Podcast ja beschäftigt, blicken. Und ich möchte gleich zu Beginn, Alex, möchte ich mal mit den Definitionen einfach starten. Was heißt eigentlich Gesundheit? Und die gängigste Definition, die wir bei uns verwenden, ist eigentlich die Definition der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und diese Definition gibt es tatsächlich schon seit 1946 und heißt quasi, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Also geht über den Zustand von Krankheit hinaus, also wirklich frei von Krankheit und auch absolutes Wohlbefinden. Das ist die eine Definition. Und die andere, und das finde ich sehr spannend auch, nur vielleicht mal zum Vergleich, die andere Definition resultiert aus der sogenannten Salutogenese. Manche von euch kennen das vielleicht. Salutogenese ist ein griechisches Wort, kommt von Salus, ist die Gesundheit, und Genesis, die Entstehung. Und diese Salutogenese wurde geprägt von einem Soziologen, Aaron Antonovsky heißt der. Und der hat sich eigentlich damit beschäftigt oder sich die Frage gestellt, was Menschen gesund erhält. Also er hat nicht nach Krankheitsursachen gesucht, sondern andersrum, also mit einer anderen Sichtweise drauf geschaut. Und wollte einfach ergründen, was hält Menschen gesund, mit immer diesem Fokus auf die Ressourcen, also was ist das Gute, was braucht der Mensch, um vollständig gesund zu sein. Und wo habe ich das gelesen? Das war jetzt noch ein bisschen weiter gefasst, nämlich dass er Gesundheit als einen dynamischen Prozess versteht. Das heißt, es gibt für ihn nicht klassisch Gesundheit oder Krankheit, sondern er bezeichnet, das sind so zwei Pole für ihn, links und rechts, und dass wir uns immer zwischen diesen beiden Polen bewegen, dass so ein dynamisches Gleichgewicht quasi entsteht zwischen völliger Gesundheit und Krankheit. Und genau, also er beschreibt das als ein dynamisches Gleichgewicht. Muss ich da noch ein bisschen reinlesen? Das ist schon mal interessant, dass er da nicht so absolut den Blick drauf richtet, sondern das auch wieder als so wie alles im Leben, dass wir uns immer so zwischen zwei Polen bewegen. Kannst du mit dem was anfangen, Alex?
Ja, definitiv. Also mit der Salutogenese durchaus, ja. Also ich sehe es auch so, dass erstens sehe ich einmal so, dass Gesundheit eigentlich der Normalzustand ist, nicht das Abnormale. Und es ist immer die Form von einer Balance, wie du schon sagst. Es gibt ja die Lebensbedingungen, verändern sich ja ständig, Möglichkeit. Also innerhalb von einem Jahr kann sich ganz viel tun. Und der Körper passt sich ja immer an veränderte Lebensbedingungen an. Und er muss die Balance finden. Und wenn er die nicht findet, dann, ja, dann kommt es zu den Symptomatiken.
Der Aaron Antonovsky sagt sogar, jeder Mensch ist zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig ein bisschen gesund und ein bisschen krank. Und ja. Das Ziel ist es, sich auf diesem Kontinuum immer wieder in Richtung Gesundheit zu bewegen. Ich sehe gerade deinen skeptischen Blick.
Ja, schwierig einzuschätzen. Da ist schon was dran. Ich bin ja selber mit meiner eigenen Historie. Ich bin ja auf dem Weg zur Gesundheit. Ich betrachte mich ja noch nicht so als perfekt gesund. Und die Frage habe ich mir selber schon gestellt. Wird es überhaupt möglich sein, eine perfekte Gesundheit zu erreichen? Kann ich schwer einschätzen.
Ja, ich kann dem was abgewinnen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch von der psychischen Komponente her drauf schaue, haben wir in uns gesunde und, ich nenne es jetzt mal, kranke Anteile. Ja, also es gibt, wir machen Erfahrungen in unserem Leben, die sind nicht immer alle positiv und die haben natürlich alle Auswirkungen. Und durch jede Erfahrung, wie soll ich das beschreiben? Durch jede Erfahrung entsteht quasi ein Persönlichkeitsanteil in uns, der diese Erfahrung abgespeichert hat und die aufgrund dieser Erfahrung auch eine bestimmte Charaktereigenschaft mitbringt. Also wir sind ja ständig im Wachsen und wir verändern uns permanent durch unsere Erfahrungen. Und damit meine ich jetzt, wenn wir zum Beispiel schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, nur es kann auch natürlich im Erwachsenenalter sein, dann prägt uns diese eine Erfahrung, die dann vielleicht dazu führt, dass wir in solchen Situationen besonders skeptisch sind oder eine ausgeprägte Angst gegenüber bestimmten Situationen entwickeln, weil wir damit eine schlechte Erfahrung verbinden. Das ist nur ein Anteil in uns, der auch nur auf diesen einen Kontext beschränkt ist. Das heißt, wenn ich später im Leben auf einen ähnlichen Kontext treffe, dann wird auch diese Kaskade, also diese Erfahrung wieder aktiviert und löst wieder dieselben Gefühle aus, die ich damals empfunden habe und führt mich dann auch wieder in einen Zustand, der mich entsprechend reagieren lässt. Das heißt, das ist ein Persönlichkeitsanteil in dir, der an diese Erfahrung gekoppelt ist. Und in der Psychologie spricht man dann eben auch von diesen, manche sagen kranken Anteile, also das sind die Anteile, wo du halt sehr eingeschränkt bist in deinem Verhalten, sehr angstbehaftet und was natürlich negativ sich auf dein Wohlbefinden auswirkt. Aber wenn du dann wieder in einer ganz anderen Situation bist, wo du keine negativ gekoppelten Erfahrungen hast, kannst du wieder ganz anders agieren. Also das wäre dann der gesunde Anteil und du bist nicht permanent im kranken Anteil und auch nicht permanent im gesunden Anteil. Das hängt immer davon ab, was gerade aktiviert wird durch die Gegebenheiten, in der du gerade bist. Und so, und das war jetzt eine lange Ausführung, aber so stelle ich mir das auch in allen Situationen vor, deswegen immer ein bisschen krank und immer ein bisschen gesund. Du hast alles in dir, weil wenn du jetzt gerade in einem ein Persönlichkeitsanteil aktiviert ist, der mit negativen Emotionen gekoppelt ist, wirkt sich das ja auch auf deine Biologie aus. Das heißt, in dem Moment ist dein Immunsystem geschwächt, deine Neigung zu Entzündungen sind erhöht und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Das Problem dahinter ist ja eigentlich eher jetzt nicht per se, dass du damals als Kind jetzt eine bestimmte Haltung eingenommen hast bei gewissen Situationen. Das Problem ist ja, dass du diese Haltung aufrechterhältst, also dass sie irgendwie dauerhaft ist und dieses Dauerhafte führt ja dann eigentlich zur Krankheit. Also ich stelle mir das so vor, wenn ein Tier von einem, also wenn jetzt irgendein Weidetier gejagt wird von einem Fressfeind, dann kommt es in einen eigenen Modus rein, in einen Stressmodus, der notwendig ist fürs Überleben und bleibt für eigentlich nur einen kurzen Zeitraum in diesem Modus drinnen, so lang, bis es entweder getötet wird oder es überlebt hat. Und wenn es überlebt hat, dann sieht man bei ganz vielen Tieren, dass sie diesen Stress, den sie da gerade erlebt haben, auf eine eigene Art und Weise abbauen. Also die fangen ganz gerne zum Zittern an oder so. Das zieht sich dann für ein, zwei Minuten, vielleicht ein bisschen länger und dann geht der Alltag weiter für sie. Und das machen wir Menschen halt nicht. Wir sind permanent in dieser Haltung drinnen. Und das Dauerhafte führt dann, bringt uns aus der Balance. Weil normalerweise wird uns die Haltung damals sicher was gebracht haben, aber wir müssten sie verarbeiten. Und wenn wir sie nicht verarbeiten, dann sind wir ständig in dieser Haltung drinnen.
Genau, das ist eh der springende Punkt. Also alles, was so entsteht, wie du sagst, das sind in Wahrheit Schutzmechanismen, die der Mensch dann auch aufbaut, die halt an eine Erfahrung gekoppelt sind. Und die Frage ist nur, bleibe ich in diesem Anteil hängen oder bin ich in der Lage, da auch einen anderen Blick drauf zu werfen und zu erkennen, dass das nicht ich bin. Also dass es nur ein Schutzmechanismus ist, in dem ich nicht drinnen bleiben muss, ja. Also deswegen meine ich ja auch mit diesem, wenn man mal das Bewusstsein dafür hat, ja, dass das, was du erlebt hast, dass das nicht du bist, sondern dass das einfach nur Erfahrungen sind, die abgespeichert sind und du selbst jeden Tag auch aktiv entscheiden kannst, was deine Realität ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn du natürlich in deinem Schutzmechanismus hängen bleibst, der mit negativen Erfahrungen und negativen Emotionen gekoppelt ist, und wird das ja zu deiner Realität. Du siehst die Welt dann durch eine Brille und du siehst Gefahren permanent auf dich zukommen. Du lebst permanent in einem Stresszustand.
Ja.
Ja, und wenn mir das nicht bewusst ist und ich mich anfange damit zu identifizieren und glaube, das bin ich und das ist mein Leben, dann führt das natürlich langfristig auch zur Krankheit. Aber wenn ich mir irgendwann bewusst mache, dass das nicht alles ist und dass das nicht die Realität ist, sondern nur aus einer gefärbten Brille heraus, aus einer Angst heraus, ich Dinge anders wahrnehme und lerne, mich da rauszuholen und auch in einen anderen Zustand zu bringen, um damit aus einer anderen Brille auch auf diese Erfahrungen draufschauen zu können und sie deshalb dann auch bearbeiten zu können. Das ist dann so dieses Wechselspiel. Ich muss mich da auch rausholen und bewege mich auf der Skala immer so ein bisschen zwischen Gesundheit und Krankheit und muss einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass ich hier selbst auch selbstwirksam entscheiden kann und dass ich nicht gefangen bin in einem Zustand.
Ja, es ist diese Ohnmacht, was die Menschen erleben, sind in einer Angst drin, in einer Ohnmacht, nicht, wie du sagst, nicht selbstwirksam sein zu können, nicht handeln zu können, zu glauben, dass ich jetzt so bin. Ich bin jetzt krank, sie identifizieren sich damit. Ich bin ein schlechter Mensch, ich bin schwach, schaut mich an, ich lieg allen anderen nur auf der Schulter und bin nur eine Belastung.
Genau, also diese Identifikation dann mit dieser kranken Seite oder dem Anteil macht mich nicht langfristig nicht gesünder.
Nein, sie hält dich dort, wo du bist.
Genau. Aber also so von dem her, zumindest von dem Aspekt der Salutogenese, dass man da immer so zwischen zwei Polen sich vergibt und das, so wie du sagst, ist wahrscheinlich die absolute Gesundheit nicht gibt, allein schon deshalb, wenn man wieder ein Stressmoment kommt, der Körper auf den Stress reagiert und das heißt dann halt auch immer, dass du dann anfälliger für Entzündungsreaktionen bist, weil dein Immunsystem muss mal gedrosselt werden, weil zuerst mal die Priorität ist, Überleben.
Ja,
ja. Ja, da hat der Körper dann keine Zeit, irgendwelche Reparaturmechanismen zu machen oder irgendwelche Viren zu bekämpfen oder Bakterien, sondern da muss erst einmal das System so hochfahren, dass du flüchten und kämpfen kannst und alles andere ist nebensächlich. Ja. Das heißt, da habe ich schon wieder einen Zustand und wenn es nur ein kurzer Moment ist, wo ich gerade anfälliger bin für etwas, weil der Körper sich permanent dazwischen diesen Polen bewegen muss.
Ja, ja. Es ist wie Ein- und Ausatmen. Es ist immer dieser Balance. Also ist dieser Stress und stressfreie Situationen. Also du musst ja dann wieder, eigentlich ist, wenn man so betrachtet, die meiste Zeit sollten wir uns in einem stressfreien Situationen befinden. Das ist in der Natur so. Und dann hast vielleicht ein, zweimal am Tag eine gefährliche Situation, die passieren könnte. Und der Rest des Tages bist du entspannt und da kannst du den Stress dann gut wieder abbauen.
Genau.
Das passiert auf rein biophysiologischer Ebene. Also
genau. Das ist das Nervensystem auch. Und du sagst ja, bei den Tieren sieht man ja dann, dass sie nach so einer Stressreaktion zum Zittern beginnen. Ja, so dieses Zittern ist ja Stressabbau. Das kannst du tatsächlich auch als Mensch aktivieren. Und wer es vielleicht noch kennt, manche kennen das vielleicht aus wirklich sehr angespannten, stressigen Situationen. Also Ich habe es auch schon erlebt, da war wirklich übermäßiger Stress, wo du danach da sitzt und dein ganzer Körper zittert und auch die Zähne klappern und so. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so erlebt hast. Und das wäre aber normalerweise, würde der Körper das immer machen, nur irgendwie trainieren wir uns das scheinbar ab. Aber wenn man Babys anschaut oder Kinder, die machen das, die zittern regelmäßig noch.
Die zittern, wenn sie Angst haben.
Die zittern, wenn sie Angst haben, die zittern nach einer unangenehmen Situation und was die auch ganz oft machen, ein Kleinkind vorm Schlafen gehen fängt an, auf dem Bett herumzuhupfen und sich ganz wild zu bewegen, die Beine zu strampeln, rauf, runter, die Arme im Bett herumzuschlagen. Und viele Eltern versuchen dann, diese Kinder zu beruhigen und denken sich, der soll ja jetzt schlafen und soll da nicht so aktiv herumschlagen. Aber das ist genau das, was das Kind natürlicherweise macht. Das ist Stressabbauen vom ganzen Tag. Das macht's durch körperliche, aktives Strampeln. Und danach schlaft's ein. Das muss man nur zulassen und beobachten. Und man wird, bei jedem Kleinkind wird man das Gleiche beobachten, wenn man das nicht unterbricht. Das strampelt, keine Ahnung, seine 10, 15 Minuten und dann schläft's erschöpft ein.
Ja.
Gut, also, Definition von Gesundheit. Was sind jetzt eigentlich die Zeichen für Gesundheit? Also woran erkennt man, ob jemand wirklich gesund ist? Wenn ich jetzt nicht zum Arzt gehe und alles durchchecken lasse, sondern woran kann ich selbst zu Hause mit mir spüren, ob ich gesund bin oder nicht?
Ja, erstens hast du mal Lust. Du hast Lust aufs Leben, du hast Lust auf Aktivität. Das ist wiederum ein Zeichen, dass du eigentlich energiegeladen bist, dass du ausreichend Energie hast, um diese Aktivitäten zu vollziehen. Das ist ein ganz guter Indikator. Gleichzeitig offensichtlich ist natürlich, wenn du frei von Symptomatiken bist, so gut wie frei. Das hat vermutlich jeder ein bisschen was. Aber wenn die dich jetzt in deinem Alltag nicht groß behindern, ist es schon ein gutes Zeichen von deinem Gesundheitszustand. Ja.
Aber da gibt es, glaube ich, einen kritischen Punkt, wenn du sagst, frei von Symptomatiken beziehungsweise nur Kleinigkeiten, weil wir ja gerade geredet haben, komplett frei von, also absolut frei von irgendwelchen Symptomen ist wahrscheinlich eine Illusion. Aber das ist ja etwas, wo viele Menschen... Also ich erlebe das in unserer heutigen Gesellschaft so, dass ja vieles als normal abgestempelt wird. Ja, das heißt, Symptomatiken, eine Reihe von Symptomatiken hat, die ja quasi toleriert sind, wo man sagt, das hat eh jeder und man ignoriert das einfach. Ich sage jetzt klassisches Beispiel, permanent vielleicht Blähungen oder Verdauungsprobleme oder vielleicht... immer oder ein Juckreiz auf der Haut oder ein, weiß ich nicht, Verspannungen, starke Verspannungen, die zu Kopfschmerzen führen. Also das sind ja so Symptome, die hat man vielleicht sogar regelmäßig und man toleriert sie und denkt sich nicht dabei, weil es hat ja eh jeder.
Ja, also ich würde das da die Grenze ziehen, wie häufig das passiert. Also wenn du das wirklich ein Symptom hast, das immer wieder passiert, dann ist es schon ein deutliches Zeichen, dass da was schief läuft. Aber wenn du jetzt vielleicht einmal, es ist halt immer schwer zu beurteilen, von wo was jetzt kommt, aber wenn du jetzt ein, zwei Tage irgendwo mal Schmerzen hast und dann kommt das vielleicht in einem halben Jahr wieder, dann ist es halt anders einzuschätzen.
Ja, also quasi alles, was ich regelmäßig, also täglich vielleicht sogar an Symptomen habe, die auch nie weggehen, da sollte man dann vielleicht schon mal hellhörig werden.
Ja.
Weil das wäre jetzt kein Zustand von Gesundheit, wo man sagt, da ist etwas, was mich dauerhaft begleitet.
Ja, und man spürt es eh. Also wenn man ehrlich zu sich selbst ist, das ist ganz wichtig. Man muss ehrlich zu sich selbst sein. Dann weiß man schon, ob man jetzt wirklich krank ist oder ob man noch einigermaßen gesund ist. Dann, man sieht es ja, man kann sich ja eh, in der Regel sollte man das ja nicht tun, aber man sieht, man kann sich ja mit anderen Menschen vergleichen, mit anderen Menschen im gleichen Alter. Sind die alle so schlecht drauf? Gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen? Und ich würde dann eher auch auf diese Ausnahmen achten, weil wenn die noch sehr fit sind, das ist dann das Zeichen von Gesundheit. Wir leben ja in einer Welt, das nehmen ja viele Menschen einfach an, das hast du eh schon so erwähnt, das ist ja ein Zeichen von Altern. Also das gehört dazu, dass man im Alter mehr Wehwehchen kriegt, dort und da zwackt es einmal, aber das ist ja nicht normal, das ist nicht der Normalzustand.
Genau.
Also man sollte bis zum hohen Alter ein recht gesundes Leben führen können. Das macht für mich viel mehr Sinn als diese konventionelle Ansicht.
Das ist ja dann so die Ausrede gern, die man benutzt, um eben nicht ehrlich zu sich sein zu müssen und eigenverantwortlich oder in die Eigenverantwortung zu kommen, wenn man es auf das Altern abschiebt. Das ist halt so, dagegen kann ich nichts tun. Jeder wird alt und im Alter kommen die Beschwerden. Immer kriegt Kreuzschmerzen, ne? So der Klassiker. Na, jetzt fangen alles zum Zwicken und Zwacken. Jetzt habe ich schon so Schmerzen im Kreuz. Das ist halt so. Man wird alt. Glaub's mir. Du wirst das auch noch erleben. Das habe ich sehr oft gehört.
Ja.
Und ja, ich hatte ganz starke Kreuzschmerzen in meinen Anfang 20ern. Einige Jahre lang wirklich so stark, dass ich kaum Geschirr abwaschen konnte. Also länger wie 5 Minuten stehen und Geschirr abwaschen, da habe ich mich dann hinlegen müssen, weil ich so Kreuzschmerzen gehabt habe, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Oder einfach nur einmal die Wohnung durchsaugen, staubsaugen und ich war hinüber für Stunden. Also wirklich gebrechlich. Da konnte ich halt noch nicht sagen, oh, ich bin schon alt. Mit 20 und habe dann festgestellt, 15 Jahre später, wo ich so richtig mit Krafttraining begonnen habe und regelmäßiger Bewegung, oh, siehe da, ich war noch nie so fit, ja, noch hatte noch nie so viel Energie und war noch nie so schmerzfrei. Vielleicht hat mir einfach Muskulatur gefehlt.
Ja, wir haben ja aus dem Grund diese Ansichten auch entwickelt. Und dann, wir haben diese Erfahrung gemacht, recht früh schon krank zu sein und trotzdem dann mit zunehmendem Alter sich immer besser zu fühlen.
Genau, da sind wir natürlich kritisch geworden. Wie kann das sein, ne? Jetzt erzählt uns doch jeder, im Alter wird es immer schlechter und wir haben nicht, also ich hatte nicht nur so ein Umfeld, wir kommen auch beide aus einer Familie, die sehr krank ist und war, würde ich mal behaupten. Und von klein auf waren wir nur umgeben von Menschen, die unzählige Beschwerden und Symptome hatten und eigentlich eine richtige Jammerei, muss man sagen. Und für uns war das normaler Alltag oder auch schon 10 bis 15, teilweise 20 Medikamente täglich einzunehmen, was wir so beobachtet haben. Und unsere Großeltern auch oder auch bei unserer Mutter, die dabei unterstützt haben, ihre Medikamente einzusortieren. Ja. Für uns war das Realität und das war die Realität. Das ist so, man wird alt, man hat dann Schmerzen, es ist einfach so und dann hast natürlich dein Umfeld auch noch, dass dir das permanent sagt.
Ja. Dann glaubst du es halt.
Genau, also Altern, hast du schon gesagt, ist eine Illusion unter Anführungszeichen, weil natürlich werden wir älter, das sieht man natürlich, wir kriegen Falten, die Hautelastizität lässt auch natürlich irgendwann etwas nach. Also es ist natürlich nicht so, dass der Körper von Tag 1 an immer dieselbe Leistung erbringen kann, bis zum Ende des Lebens. Aber, und das ist das Wichtige, er bleibt voll funktionstüchtig bis zum Ende des Lebens. Vorausgesetzt, man lebt auch so, dass der Körper dabei unterstützt wird.
Ja,
Also
diese vorzeitige Alterung, die kommt ja nur durch diesen schlechten Lebensstil zustande. Den Schaden, den wir uns halt selber antun.
genau, also es ist schon so, im Äußeren sieht man dann schon mit der Zeit, ja, man wird älter äußerlich. Aber der Körper kann genauso gut funktionieren. Ich muss nicht Kreuzschmerzen bekommen, es muss kein Muskelabbau stattfinden, es muss kein Knochenabbau stattfinden, muss aber natürlich auch was dafür tun. Von alleine geht's nicht.
Ja. Und du schaust aber trotzdem also relativ jung noch aus. Das würde ich schon behaupten. Also die Leute, die gesund leben, die haben im höheren Alter, schauen sie trotzdem noch recht gesund und frisch aus.
Ja.
Und wenn man da manche 30-, 40-jährige Menschen anschaut, wo man glaubt, die sind dann vielleicht in den 60ern, das ist ja, einfach
Ja,
ein
also
Zeichen des Lebensstils, was die Menschen führen.
Genau, also das ist natürlich ein Teil ist Genetik natürlich, aber in Wahrheit sind es nur 10 bis 20% höchstens, ja, was Einfluss hat und der Rest ist wirklich von uns selbst beeinflussbar. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind unserem Leben nicht ausgeliefert. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir leben wollen und was wir aus unserem Leben machen und wie lang und gut wir auch unser Leben genießen können. Und eben, du sagst ja, man äußerlich merkt man es dann trotzdem auch, weil diese Menschen einfach viel länger frisch und jugendlich aussehen und wirken. Also teilweise bis in ein sehr hohes Alter sogar. Und wir haben eh schon mal über das Buch gesprochen von Weston A. Price, wo er ja die Naturvölker dokumentiert. Und da sind in diesem Buch, also ist wirklich eine Empfehlung für jeden, der es gern lesen möchte, sind ja auch Bilder. Also er dokumentiert ja auch mit Bildern und fotografiert diese Menschen, um zu zeigen an äußeren Merkmalen, woran man auch Gesundheit erkennt. Und da hast du ja auch gesagt, das sind Männer, keine Ahnung in welchem Alter, über 70.
Ja, die schauen komplett fit aus, komplett durchtrainiert. Man sieht, dass die noch aktiv leben, dass die noch jagen gehen. Das ist normal dort. Oder genau. Das war zumindest so.
Und was sind da jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel auch wieder von Weston A. Price seine Forschungsstudie oder seine Untersuchungen anschaut, was sind so äußere Merkmale auch, woran man erkennt, dass jemand gut genährt ist und in einem guten Zustand? Das gibt's ja so beim Gesicht kann man da schon Merkmale erkennen, aber auch in der Körperstatur.
Ja, im Endeffekt ist es so, Menschen, die wir als schön wahrnehmen, haben diese Anzeichen. Das heißt, das sind in der Regel eher große Menschen. Also man muss ja Frauen und Männer unterscheiden schon. Männer sind diese typische V-Form, sind eher groß, haben ein sehr stark ausgeprägtes Kiefer, was die Frauen aber auch haben. Beide haben sehr hohe Wangenknochen. Alle haben eher breitere Nasen, sie bekommen gut Luft. Das ist ein Anzeichen. Das ist die gesamte Entwicklung, weil wenn man jetzt zum Beispiel haben das die alten Völker viel gemacht, wenn die Kinder oder die Babys durch den Mund geatmet haben, haben sie ihnen den Mund zugehalten, damit sie durch die Nase atmen können. Und das sind also Verhaltensweisen, die man an den Tag legen muss, um eine optimale Entwicklung zu haben, körperliche Entwicklung. Weil wenn du jetzt mit der Nase atmest zum Beispiel, dann drückst du deine Zunge oben auf den Gaumen. Und dieser permanente Druck auf den Gaumen unterstützt das Wachstum des Kiefers. Dadurch wird er breiter, weil die Zunge drauf drückt. Und wenn du durch den Mund atmest die ganze Zeit, dann entwickelt sich ein schmales Kiefer. Und du wirst dadurch auch schlecht atmen können, weil die Nasennebenhöhlen ja auch von der Breite des Kiefers abhängen. Ja, das wäre ein Beispiel. Das ist natürlich allein nur dann die Nasenatmung, aber halt der gesamte generelle Lebensstil, den sie führen, mit viel Bewegung, mit sehr gesunder Ernährung, mit saisonaler, regionaler Ernährung, führt zu einer optimalen Entwicklung. Und dann hast du, das ist ja das Entscheidende. Die Kindheit ist sehr prägend, ist unglaublich wichtig für dann das zukünftige Erwachsenensein. Und wenn du dann schon optimal entwickelt bist, dann bist du als Erwachsener viel resilienter allen Problemen gegenüber.
Dein Start ins Leben, gell?
Ein Start ins Leben und du wirst höchstwahrscheinlich auch viel weniger krank sein. Also ich glaube schon, dass die wirklich schönen Menschen seltener krank sind wie schiche Menschen.
Aber das eben mit der Zunge, das ist schon interessant, kann man sich mal vertiefen, was das für eine Auswirkung hat, wenn die Zunge natürlicherweise am oberen Gaumen hinter den oberen Zähnen liegt, was der natürliche Zustand ist, was das für eine Auswirkung auf Kieferform, auf Atmung, auf die Lunge, aber auch sogar dann auf deine Haltung, Wirbelsäulenhaltung hat. Also ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen. Und selbst wenn man das als Kind nicht richtig gelernt bekommen hat, kann man das als Erwachsener schon noch üben und trainieren und hat auch noch Auswirkungen. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Und interessant auch wegen der Kieferentwicklung, es ist ja nicht nur, wie die Zunge liegt, da spielt ja so vieles mit rein und die Natur ist ja so genial, was die sich alles gedacht hat. Das wusste ich nämlich auch nicht, warum nämlich das Stillen eines Babys zusätzlich so wichtig ist. Da geht es nicht nur darum, dass die Muttermilch natürlich die beste Nahrung für das Kind ist, weil die ganz exakt abgestimmt ist auf das Bedürfnis des Babys. Das sind auch so Botenstoffe, die beim Nuckeln quasi übertragen werden und die Mutter in der Lage ist, wirklich Präzisionsarbeit zu leisten und das auf die Bedürfnisse des Kindes vom Nährstoffgehalt umzubauen. Also das ist schon mal als Sidestep genial. Aber es wird dem Baby nicht so einfach gemacht. Also dieses Saugen an der Brustwarze dürfte doch recht anstrengend sein und es benötigt eine eigene, wie sagt man, Technik, eine eigene Technik dafür, was das Baby instinktiv selbst kann. Aber das trainiert den Kiefer. Also das ist, diese Bewegung ist dafür da, dass sich das Kiefer überhaupt erst gut ausbildet. Und wenn das natürlich fehlt, dann ist das Kiefer nicht vollständig ausgebildet und das hat dann Auswirkungen auf den gesamten Körperbau und auf den gesamten Gesundheitszustand. Mhm.
Ich finde, das ist auch eine ganz wichtige psychologische Erfahrung. Also das Kind lernt da das erste Mal, also vielleicht das zweite Mal, die Geburt wird anstrengend gewesen sein fürs Kind, eine natürliche Geburt natürlich. Mhm. Aber da lernt es wieder mal, es lohnt sich anzustrengen für etwas. Also genau. Indem es Energie investiert, bekommt es was Positives zurück.
Genau, angeblich, da gibt es ja sogar Untersuchungen dazu, angeblich sind Kinder, die auf natürliche Art und Weise geboren wurden, also die sich selbst mithelfen mussten, es ist ja eine Teamarbeit, sind dann im Erwachsenenleben, haben mehr Durchhaltevermögen und sind resilienter, weil einfach das schon die erste Erfahrung ist, ne? Durchhalten müssen, man muss sich Mühe geben, man muss sich anstrengen und wird dann belohnt, also man schafft es dann hinaus. Und das ist schon die erste Erfahrung, die so ein Baby macht, die abgespeichert wird.
Ja, und das wäre dann die zweite, das Stillen.
Die Stillen ist dann die zweite Erfahrung. Also, und dann halt, du trainierst Kiefer, also es hat so viel, es gibt vielleicht noch weitere Funktionen, von denen ich noch nichts weiß. Aber deswegen sage ich, die Natur ist genial, es ist nichts grundlos.
Das, ja, das hat alles seinen Sinn.
Und das mit der Zunge haben wir ja auch nicht gemacht früher. Also wir waren ja auch Menschen, die mit offenem Mund geatmet haben und meine Zunge war in der Regel, ist sie unten im unteren Kieferbereich gelegen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre ich das jetzt schon mache. Ich habe das wirklich aktiv geübt tagsüber, dass ich immer wieder mich korrigiert habe, so dass ich es irgendwann auch nachts automatisch gemacht habe. Seitdem schnarche ich überhaupt nicht mehr. Jeder Mensch schnarcht, der nicht so liegt, ja. Und mittlerweile fällt mir sogar auf, und das finde ich ganz spannend, ich habe ja doch hin und wieder sehr die Nase verlegt, man kann nicht so gut durch die Nase atmen. Und das ist dann ein unangenehmer Zustand für mich beim Schlafen, weil ich kann nicht mehr durch den Mund atmen. Es fühlt sich derart falsch an, und das finde ich dann so spannend, dass dann irgendwie funktioniert es, trotz verlegter Nase funktioniert es bei mir dann. Nach ein paar Minuten findet der Körper einen Weg, wieder in die Nasenatmung zu kommen. Also, und wenn es nur ein Nasenloch ist, das plötzlich ein bisschen freier wird und dann kann ich schlafen. Also ich habe das seitdem auch nicht mehr erlebt, dass ich nicht, selbst bei einer Erkältung, nicht mehr durch die Nase atmen kann beim Schlafen.
Mhm. Ist die Nasenschleimhaut, die oft einmal angeschwollen ist. Und wenn sich das ein bisschen zurückzieht, dann kann man schon wieder besser atmen. Beim Schlafen ganz wichtig, dass man halt vorher wirklich entspannt ist. Das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich in die Entspannung komme, dann öffnen sich die Nasen von alleine, die Nasenlöcher.
Genau.
Das ist bei mir generell, ich habe das immer viel gehabt mit Verschleimung und ständige zue Nase und ich, wie du gesagt hast, du nur durch den Mund geatmet. Das war bei mir ein Prozess, auch ein aktiver, wo ich gesagt habe, okay, so ist das. Also ich habe es das erste Mal erfahren, ich habe es gelernt, dass das so ein großer Einfluss eigentlich auf deine Gesundheit ist. Das hat bei mir, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, glaube ich. Also erst einmal untertags, da kannst du sehr bewusst steuern. Und das war sogar anstrengend für mich, weil ich bin ja körperlich aktiv und mir hat oft die Luft gefehlt. Mhm. Aber es war ein Prozess und ganz viel, wie soll ich sagen, ich hatte ganz viel, die Nase ist ganz viel gelaufen in der Zeit, witzigerweise. Ja. Und mir geht es jetzt auch so, ich finde es sehr unangenehm, durch den Mund zu atmen. Es ist einfach sehr unangenehm. Mhm. Es ist kalte, schmutzige Luft irgendwie, man spürt das.
Ja, das ist spannend, gell? Das hätte man nie gedacht. Ja. Du hast ja sogar den Mund zugeklebt beim Schlafen, ne?
Ja. Aber das, noch nicht am Anfang, erst wie ich dann schon untertags mit der Nase atmen konnte.
Ja, also das hat für mich brutal ausgeschaut. Das schaut für mich nach, oh Gott, ich ersticke. Aber ja, man kann es probieren, man erstickt nicht.
Nein. Du musst ja nicht ein großes Tape nehmen, du kannst leicht zupicken mit einem kleinen Dick so, nur ein kleines Stück über die Mitte, das wird schon ausreichen, damit dein Mund einfach geschlossen ist. Mhm. Ich habe es halt am Anfang habe ich es nicht so betrieben.
Jetzt, was ich mir die Frage stelle, wie kam es denn überhaupt dazu, dass mittlerweile wir eine Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, so viele Menschen tatsächlich krank sind, das heißt wirklich permanent Beschwerden haben, Symptome bis hin zu chronischen Erkrankungen, das relativ früh. Was war denn davor? Was hat sich denn verändert? Oder was war davor anders, dass das jetzt so explodiert ist?
Was meinst du, ist die Zeit oder?
Nein, also es ist ja schon Tiere leben ja mit uns auch in derselben Gesellschaft und die Tiere sind nach wie vor nicht krank, ja? Also was war davor, bevor Krankheit entstanden ist? Was sind so die Gründe, die überhaupt dort hinführen?
Ja, also wie gesagt, ganz am Anfang habe ich das schon gemeint, dass Gesundheit eigentlich der Normalzustand ist. Und dass, wenn man in die Natur schaut, das auch so der Fall ist. Du findest in der freien Natur keine kranken Tiere, so gut wie keine. Es kann schon sein, dass es welche gibt, aber die werden halt vermutlich auch schnell gefressen. Ja,
ja, man könnte jetzt auch sagen, okay, es gibt deshalb keine kranken Tiere, weil der Schwächere überlebt halt einfach nicht.
Ja, genau. Survival of the fittest sozusagen.
Aber dann gibt es nicht mehr viele Menschen, wenn man das Prinzip auf den, also wenn der Mensch auch davor Angst haben müsste, dass er gefressen wird, dann gäbe es nicht mehr viele Menschen, die das vielleicht schaffen, ja?
Ja. Heutzutage ist es vielleicht eine Ausnahme, weil wir so eingebettet sind und geschützt sind vor der Natur, dass wir das uns erlauben können, so krank zu sein. Aber in der damaligen Zeit, da wärst du ein schnelles Opfer gewesen, ja? Ja, es wäre dann so. Jedenfalls, der entscheidende Unterschied, wir können jetzt sagen, ja, du machst was bei der Ernährung falsch, du machst was da bei der Bewegung, beim Schlaf, da musst du dich kümmern und dort musst du dich kümmern. Und deswegen bist du jetzt krank, weil du das vernachlässigst. Aber ich habe mir ja die Frage gestellt, was du jetzt, worauf du auch, glaube ich, hinaus willst. Was war der Grund davor, das zu diesen Auswirkungen geführt haben, zu diesen fehlerhaften Ernährungen oder mangelnden Bewegung. Und im eigentlichen Sinn ist es die Trennung zu uns selbst, beziehungsweise wir leben nicht mehr instinktiv, weil das machen die Tiere. Die Tiere leben instinktiv, haben ständig irgendwie eine Form von Bedürfnis, dem sie unmittelbar nachgehen. Wenn sie etwas essen wollen und es riecht unangenehm, dann essen sie es nicht. Sie verlassen sich dann auf ihre Sinne. Mhm. Und sie haben ganz bestimmte Bedürfnisse nach bestimmten Dingen. Also wenn sie jetzt Hunger haben, dann haben sie Lust auf bestimmte Dinge. Also nicht immer auf das Gleiche. Also das kann man gut sehen. Kühe fressen nicht immer das gleiche Gras. dann essen sie mal andere Kräuter, je nachdem, worauf sie gerade Lust haben. Und das ist dieser Instinkt, der in uns verloren gegangen ist. Und was eigentlich der Grund ist, wieso wir in diese Imbalance kommen, weil wenn wir auf ihn vertrauen würden, dann würden wir das essen, was uns wirklich gut tut, was uns schmeckt. Wir würden uns aktiv leben, wir würden uns viel bewegen, weil es uns Spaß macht. Wir würden schlafen gehen, wenn wir müde sind.
Mhm.
Also so einfache Dinge. Und das bringt uns halt aus der Balance. Und zudem müssten wir eigentlich wieder zurück, wenn man sich auf diesen Instinkt und auf diese Wahrnehmungen verlassen kann, dann ist es schwierig, außer Balance zu kommen.
Mhm. Also das ist dann eigentlich, ja, wenn du sagst Instinkt, folge deinen Bedürfnissen, also folge eigentlich den Reaktionen deines Körpers, ne? Kann man das so sagen? Also dein Körper, ja, meldet sich ja, wenn du Hunger hast, meldet er sich, wenn du Durst hast, wenn du müde bist. Also es sind ja körperliche Reaktionen, ja, die dir zeigen, was du eigentlich gerade brauchst.
Ja.
Oder
das ist
auch
die Leiblichkeit, ja.
Leiblichkeit, ja.
Das ist das Empfinden, den Körper wieder spüren. Die meisten Menschen spüren ihren Körper ja nicht. Deswegen fallen sie ja in dieser Süchte hinein. Weil das gibt ein zumindest kurzfristiges Feedback, positives Feedback. Extremsportler, ein gutes Beispiel. Wozu macht man so einen Extremsport? Was hat man denn davon? Du brennst dich ja in Wirklichkeit aus, aber sie spüren ihren Körper nicht, diese Menschen. Und deswegen müssen sie in so Extreme rein, damit sie diesen Dopaminausstoß empfinden können. Ein gesunder Körper würde dir ausreichend mit einer ganz einfachen Lebensweise diese Dopaminzuführung, also zuführen.
Ja.
Ohne dass du jetzt irgendwie in ein eigenartiges Verhalten abdriften müsstest.
Mhm. Aber das ist eben der springende Punkt. Du hast ihm gesagt, Trennung von uns selbst. Also, dass wir unseren Körper so nicht spüren, heißt es, dass wir zu sehr im Kopf sind. Ja.
Ja.
Und wir vieles zerdenken oder halt, wie du sagst, Züchte oder Ängste. Also all das spielt sich im Kopf ab. Und damit bin ich getrennt von meinem Körper und kann nicht wahrnehmen, was der eigentlich will. Und in dem Kopf habe ich dann vielleicht auch eine endlose Spirale, in der ich mich auch drehe. Also es ist ja so, dass Geist und Körper sind ja miteinander verbunden und wir brauchen beides und beides hat Auswirkungen aufeinander. Aber auch da ist wieder diese Balance, wenn ich nur mehr im Kopf bin und unsere Gesellschaft führt halt dazu, weil wir ja über unsere, machen ganz viel Kopfarbeit in Wahrheit. Also unsere ganze Gesellschaft ist ja zu einer kopfarbeitenden Gesellschaft mutiert, kann man so sagen, ja?
Und dann das ist ja auch irgendwie verständlich, wenn du dich nicht bewegst den ganzen Tag, wenn du nur vor dem PC sitzt und arbeiten musst. Wie sollst du deinen Körper verspüren, wenn du ihn nicht bewegst? Verstehst du? In deiner Umgebung. Es ist, glaube ich, schon notwendig, dass du das machst, dass du die Umwelt wahrnimmst, dass du draußen in der Sonne bist, die Wärme der Sonne, der Wind, das sind all die Dinge, das sind Dinge, die man spürt.
Mhm.
Aber wenn du in einem Kastel drinnen eingesperrt bist und du hast konstant ein gleiches Licht auf dich, du bist eigentlich in einem Stressmodus, weil du ständig irgendwie was zu richten hast, was gibt es da zum Spüren?
Ja, konstant gleiche Temperatur und alles, ja. Aber genau, und damit sukzessive, also es hat halt irgendwann begonnen, in der Nachkriegszeit natürlich, im Aufbau vom neuen Land, dass man aber dann damit forciert hat, die Trennung von sich selbst, weil wir eben wieder nicht im Gleichgewicht zwischen Körper und Geist sind, sondern die Balance, also die, wenn es diese zwei Pole hast, Körper und Geist, eine Schieflage ist und wir hauptsächlich nur mehr im Geist agieren. Und da fängt dann das ganze Übel an. Dann höre ich meine Instinkte nicht. Ich spüre nicht meine körperlichen Bedürfnisse. Und weiß auch gar nicht mehr, wann ich Hunger habe vielleicht, ja, weil ich überhaupt keine Signale mehr wahrnehme und den ganzen Tag vielleicht auch dran esse und permanent trinke, irgendwelche Süßgetränke vielleicht, ja.
Ja, das ist ja auch ein Gefühl. Das ist ja auch etwas, was man spürt, Hunger. Und wenn du immer so dran isst, so wie du sagst, dann kommt dieses Gespür auch nicht mehr wirklich hoch.
Ja, es das ist auch sieht das. Man,
sieht man ja ganz oft, na, ein falscher Gedanke, red weiter.
Ja, na eh, aber es geht, in Wahrheit geht es ums Gleichgewicht. Wie bei allen Dingen. Es gibt nicht absolute Gesundheit, aber es geht darum, in einer Balance zu bleiben. Und die Trennung von sich selbst, ich glaube, das ist jetzt wirklich so dieser springende Punkt, mehr im Körper zu sein, mehr ins Leibliche zu kommen, weil du dann einfach spüren kannst, was du brauchst, um gesund zu bleiben.
Ja. Die Sinne, die Signale wieder wahrnehmen.
Es gibt ja die sogenannten Blue Zones, also es gibt ja diese Untersuchungen von Regionen weltweit, wo besonders alte Menschen leben. Und da hat man ja versucht herauszufinden, warum leben die dort viel länger, warum gibt es dort so viele über 100-jährige Menschen. Und ich glaube, es sind 5 Zonen, ich weiß jetzt nicht, sind es 5 oder 6?
Bin jetzt aber überfragt.
Genau, also Sardinien, Ikara in Griechenland, dann in Japan irgendein Ort. Also ich habe es mir jetzt nicht alle gemerkt, aber es gibt alle Regionen, wo auffällig viele 100-Jährige leben, vereint. Es sind 3 Komponenten, die bei denen, was bei allen Regionen gleich ist. Ja, weil die haben natürlich unterschiedliche Ernährungsweisen je nach Region, ja. Aber was sie alles gleich haben, ist die Art zu leben in Wahrheit, ja. Also es ist, sie haben alle einfache Routinen, wenig extreme Lebensweisen. Also es ist ein ruhiges Leben, also Stress und ist das eine. Also sie haben ein ruhiges Leben. Sie folgen ihren körperlichen Bedürfnissen. Das heißt, sie ruhen, wenn sie müde sind, und sie arbeiten aber auch. Sie haben immer moderate Bewegung den ganzen Tag. Also das sind dann eben nicht so wie wir in der westlichen Welt Menschen, die vom Computer sitzen, sondern die leben ein Leben draußen in der Natur. Die haben ihren Garten, die bauen ihre eigenen Lebensmittel an. Und die bis ins hohe Alter sind sie körperlich aktiv und machen diese Tätigkeiten auch. Also das hört nicht auf, sondern bis zum Ende gehen sie einer Tätigkeit nach. Das heißt, Lebenssinn ist bei denen ein Faktor. Also die haben alle einen Lebenssinn, die wissen, wofür sie was tun und folgen dem. Sie haben alle eine Selbstachtung, insofern, dass sie sich wahrnehmen, ihren Körper wahrnehmen und dem nachgehen, was sie brauchen. Und sie haben eine Gemeinschaft, also ein soziales Netzwerk und eben so dieses ruhige, einfache Leben. Das ist bei allen gleich. Und dann gibt es Unterschiede, die einen essen so, die anderen so, aber es sind einfache Dinge, also nicht verarbeitet, das ist auch, es sind natürliche Lebensmittel, es ist alles sehr reduziert und nicht in dieser Fülle und Vielfalt, wie wir es haben, sondern einfach gestricktes Leben.
In Verbindung mit der Natur.
In Verbindung mit der Natur. Und da siehst dann halt natürlich auch die 110-jährige Frau oder auch der Mann, die tatsächlich schwer im Garten arbeiten oder die halt wirklich auch in Bergregionen zum Beispiel leben und permanent bergauf ihre Sachen tragen. Also das tun die bis zum Schluss. Die hören nie auf damit. Die machen das halt alles nicht schnell und hektisch und ich muss viel leisten. Die machen das in ihrem Tempo ruhig. Sie machen die Pausen, wenn sie es brauchen, aber sie machen es kontinuierlich.
Ja, und das ganze Leben.
Und das ganze Leben.
Bei uns fängt das ja eigentlich schon mit dem Schulalter an, das Sitzen.
Ja. Gezwungenermaßen. Und dann heißt es, die Kinder haben alle ADHS, nur weil sie nicht ruhig sitzen können. Das ist nicht die Natur des Menschen, 8 Stunden ruhig zu sitzen oder 6 Stunden in der Volksschule, ja.
Ja, das hat einen riesen Impact, riesen Einfluss.
Genau, also das finde ich halt schon so wichtig. Das sieht man auch heute, weil ja einfach auch die psychischen Krankheiten wirklich massiv zunehmen. Und was die halt auch alle vereint, ist schon so diese Komponente, natürlich Stress, Überforderung, aber auch so dieser fehlende Lebenssinn wofür mache ich das eigentlich alles? Man rackert sich den ganzen Tag ab und sieht eigentlich nicht, wofür es gut ist. Also wenn du keine Lebensvision für dich hast oder in der Tätigkeit, die du hast, irgendeinen Sinn erkennen kannst, dann drückt das langfristig auf deine psychische Stabilität.
Ja. Es ist sehr entscheidend, dass du tust, was du willst. Auch wenn es ist ja kein Problem, wenn du jetzt für ein Unternehmen arbeitest, wenn du ähnliche Werte vertrittst und das Gefühl hast, dass das Unternehmen gut für dich und für den Rest der Welt ist, du dich damit identifizieren kannst, dann kannst du auch in einem Bürojob glücklich werden. Aber für mich selbst ist es allein, ich bin ja ein Mensch, ich muss raus, das wäre nie was für mich, dauerhaft in einem Büro zu sitzen. Für mich ist allein schon diese Umgebung Stress. Also unabhängig davon, wie gut der Arbeitgeber jetzt ist, aber diese Umgebung, diese klassische Umgebung von einer Höhle, wo du fast den ganzen Tag drinnen bist.
Du meinst Bürogebäude?
Bürogebäude, ja. Ganz schlimm. Also die alten Gebäude gehen ja noch, wenn sie da ihre Büros drinnen haben. Aber in diesen modernen, es ist so eine nichts für mich.
Ja, und das heißt eigentlich, in Wahrheit müsste jeder Mensch, und das lernen wir halt in unserer Kultur nicht, von klein auf so ein bisschen sich dorthin bewegen, wo die Neugier ist. Da hatte ich heute erst diese Erkenntnis, ne? Folge deiner Neugier, weil das ist offensichtlich das, was du bist. Also das sind deine Interessen, deine Talente, du kannst dem irgendwas abgewinnen, es entspricht deinen Werten oder was auch immer. Aber das ist dieses natürliche Gespür dafür, was interessiert dich, worauf bist du neugierig. Und wenn du sich mit dem mal ein bisschen zu beschäftigen und sich selber wieder kennenzulernen, weil wir das einfach in unserer Gesellschaft verloren haben, ist für die Gesundheit langfristig, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Menschen wieder beginnen, sich zu reflektieren und sich damit zu beschäftigen. Das ist so für mich die Basis, wie du sagst, um überhaupt herauszufinden, welcher Typ Mensch bin ich. Wenn du jetzt schon weißt für dich, ich kann einfach in so einem Bürogebäude nicht jeden Tag 8 Stunden sitzen, das macht mich krank, unabhängig noch davon, was du da tust. Wenn du das schon für dich erkannt hast, dann ist das eine Riesenerkenntnis, der du folgen musst, um gesund zu bleiben. Und dann gilt es herauszufinden, was kann ich stattdessen tun, damit ich nicht in so einem Gebäude 8 Stunden sitzen muss. Ne? Okay. Wo treibt es mich hin? Was interessiert mich? Ja? Wie kann ich mein Leben anders gestalten?
Ja, weil es ist eigentlich ja nur Stress, wenn du dessen schon bewusst bist, dass du das ja gar nicht willst. Auch wenn die Arbeit vielleicht sogar toll ist. Aber es ist einfach da, im Hinterstübchen ist es da, es ist immer ein bisschen Stress vorhanden. Und da ist die Neugier gut. Die Neugier ist ja auch dieses Gefühl. Das kommt ja auch wieder vom Körperlichen. Es ist ein Gefühl, was man wahrnimmt. Und im Endeffekt ist es so einfach. Also wenn du immer nur auf diese Signale des Körpers hörst und denen nachgehst, dann ergibt sich alles von alleine.
Ja, es ist nämlich dann auch leicht. Ne? Es fühlt sich leicht an.
Es ist leicht.
Und ich glaube, das ist auch so ein Hinweis, was man so ein bisschen mitgeben kann. In Wahrheit kann sich das Leben leicht anfühlen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ständig kämpfen musst und dass du immer schwer arbeiten und immer alles hart sein muss, dann darfst du wirklich mal reflektieren, weil dann lebst du vielleicht erstens nicht das Leben, was zu dir passt, und zweitens sind da vielleicht auch in dir Muster aktiv, die man sich anschauen muss, weil du gelernt hast aus irgendeiner Erfahrung heraus, ich werde vielleicht nur geliebt oder ich bin nur gut genug, wenn ich mich besonders anstrenge. Ja, das ist so ein Hinweis. Gesundheit, ein gesundes Leben ist ein leichtes Leben.
Gesundheit, also, da fühlst du dich auch leicht.
Man fühlt sich leicht.
Fühlst du viel Energie.
Genau, man fühlt sich leicht, man ist energiegeladen, und wenn ich sage, es ist ein leichtes Leben, heißt das nicht, es gibt nie Herausforderungen und Krisen, das meine ich nicht, Weil die gibt's in jedem Leben, egal was kommt. Jeder wird seine Hürden haben, die er zu bewältigen hat. Aber du gehst da anders durch. Also das heißt nicht, deine Krise ist leicht, aber du bist, wenn du grundsätzlich ein Leben führst, das es dir ermöglicht, viel Energie zu haben und leicht zu haben, kannst du dann auch durch so eine Krise anders durchgehen. Du wirst dann nicht daran zerbrechen. Ja?
Nein, nein. Du siehst das dann auch als Herausforderung.
Genau.
Wenn du schon mehrmals Krisen durchgemacht hast, das ist ja auch eine Form von Glück, weil du kannst aus jeder Krise was lernen. Und wenn dir das dann bewusst ist, dass das jetzt wieder eine Phase des Lebens ist, die dich herausfordert, dann kannst du erkennen, dass das für dich ja was Positives ist, weil du im Nachhinein vielleicht gute Dinge draus ziehen kannst.
Ja.
Dass du wirklich aus Krisen lernst. Meistens entstehen ja Krisen nicht ohne Grund. Das sind dann in der Regel dein Fehlverhalten, was du im Vorhinein an den Tag gelegt hast, was dir aber nicht bewusst ist, höchstwahrscheinlich.
Ja, nicht nur das. Es gibt natürlich schon auch Krisen, die du unbeeinflusst entstehen. Zum Beispiel ein Todesfall in der Familie. Das ist etwas,
das
was
mag
jetzt...
Es immer geben, ja.
Genau, aber da ist dann auch die Frage, es gibt Menschen, die kommen aus dieser Trauer nicht mehr raus. Die hängen dann wirklich in einer Depression, in einem Loch und haben kein lebenswertes Leben mehr. Und dann gibt's natürlich die normale Trauerphase und jeder Mensch hat, wenn er einen geliebten Menschen verloren hat, durchläuft so eine Phase und die dauert auch 1 oder 2 Jahre, die dauert und das ist auch okay. Das ist aber, da darf's dann natürlich auch traurig sein, aber das ist etwas anderes, als in einem Loch hängen zu bleiben.
Ja, ja.
Ja.
Das Leben geht im Endeffekt weiter.
Aber so als eine Komponente, also es gibt ja die Klassiker, der jeder weiß, gute Ernährung, guter Schlaf, Sonnenlicht, in der Natur sein, Pause, ja, seinen Bedürfnissen folgen, ein soziales Leben führen, Kontakt haben, also in Kontakt sein. Das sind ja so, kann man sagen, ja, das wissen eh im Prinzip schon alle, das sind die Faktoren für Gesundheit.
Ja.
Aber wenn ich jetzt, wenn ich das für mich jetzt so subsumiere, der Faktor, der am meisten Probleme macht, ist Stress aus meiner Sicht.
Mhm.
Und Stress ist ja grundsätzlich etwas subjektiv Empfundenes, das muss man auch sagen. Stress per se gibt es so draußen nicht. Es gibt nicht Stress, nicht jemand macht dir Stress, sondern das ist deine eigene subjektive Wahrnehmung, wie du mit Dingen umgehst, wann etwas für dich Stress ist. Und das ist die gute
Nachricht.
In dieser
Gesellschaft.
In dieser Gesellschaft.
Es gibt durchaus realen Stress, wenn du ausgesetzt bist in freier Natur und du wirst bedroht von einem Löwen. Das ist realer Stress. Und dann
genau.
Musst du aktiv, also dann musst du diesen Stress auch zulassen, meine ich.
Genau, na, du hast recht. Da passiert von außen ein Angriff, ein Unfall, ja. Was weiß ich. Dann bist du so wie halt in der Tierwelt, wo du jetzt vielleicht der Feind kommt, tatsächlich mal jetzt in so einer Feindsituation. Und das ist einfach Stress, ja. Und wo du dann dein Körper eh mit Überlebensmechanismen dich dann sehr aktiv macht, dass du da durchkommst.
Aber ich meine. In unserer Welt, da ist ja die. Ist ja das nicht gegeben. Also es ist keine reale Gefahr. Wenn der Boss böse auf dich ist, es gibt jetzt keine reale Gefahr. Das ist also ein Stress, den man vermeiden könnte.
Genau, das ist genau das, was ich meinte. Eben gut, dass du das eingeworfen hast. Ich rede eben von diesem chronischen Stress, den die Leute heutzutage haben. Natürlich ist die Gesellschaft schon auch so, dass sie das fördert oder nicht fördert oder soll man sagen begünstigt, das ist das richtige Wort, begünstigt, indem ja natürlich wir sehr vielfältige Aufgaben mittlerweile zu erledigen haben, es alles sehr schnelllebig ist, wir so schnell zu Informationen kommen und dadurch auch die Anzahl an Tätigkeiten, die wir an einem Tag zu erledigen haben, sich massiv erhöht hat im Vergleich zu einem früheren Leben. Also das gibt's natürlich auch. Aber ob du Stress hast, trotz dieses schnelllebigen Lebens oder nicht, hängt von deiner inneren Struktur ab. Und da spielen halt wieder deine Erfahrungen eine Rolle und auch, wie sicher du dich fühlst, nämlich wie viel Sicherheit du erlebt hast in deiner Kindheit. Weil das ist dann quasi eine Spur, die in deinem Nervensystem zurückbleibt. Wenn der Körper sich permanent unsicher fühlt, dann hat er automatisch eine andere Hormonsituation im Körper und hat automatisch einen höheren Stresspegel. auch im Ruhezustand, auch wenn gar nichts gerade ist, sind mehr Stresshormone im Umlauf, als wenn der Körper sich in Sicherheit fühlt. Also das ist auch noch so eine Komponente und das sind aber Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben, die dazu führen und die das programmieren sozusagen und daran kann man arbeiten, das muss man auch wissen. Ja.
Ja, ja.
Also das ist für mich Faktor Nummer eins, Stress, weil der beeinflusst einfach auch deine Biologie. Es ist einfach belegt.
Stress gibt ja viele. Stress ist ja nicht Stress. Also es gibt diesen psychischen Stress, den du ausgesetzt bist, aber es gibt ja auch chemischen Stress. Also wenn du dich schlecht ernährst und Giftstoffe zuführst, das ist auch Stress für den Körper. Wird auch überbeansprucht in dem Sinne. Jetzt nicht auf gleiche Art und Weise, dass du jetzt Cortisol ausschüttest in erhöhtem Maße, aber das Immunsystem muss aktiv werden und du bist eigentlich ein unnötiger Energieverlust, den du da betreibst.
Genau, weil der Körper ja auch zusätzlich entgiften muss und solche Dinge und dafür andere Sachen auf der Strecke bleiben. Das ist ein guter Aspekt. Also stimmt, es gibt den psychischen Stress und dann gibt es den chemischen Stress, der durch Gifte, Umwelteinflüsse, aber auch das, was wir den ganzen Tag tragen, wenn wir Plastikkleidung auf uns haben. Ja. Gibt es ja viele Ressourcen oder
Elektrosmog. All die Dinge, ja.
Genau, also das darf man nicht unterschätzen. Und natürlich, deswegen, man muss das, es ist ein komplexes, man muss das in seiner Gesamtheit immer betrachten. Jemand, der sehr clean ist und sagt, ich habe eine gute Ernährung, aber gleichzeitig Plastikkleidung trägt, bis zum Abend Fernsehen schaut oder vorm Handy sitzt, spät ins Bett geht, schlecht schläft, ja, wenig im Sonnenlicht ist, der hat was übersehen. Es reicht nicht nur, clean zu essen.
Na, das sollten schon alle Aspekte oder die meisten zumindest richtig gehandhabt werden. Also können wir eh kurz sagen. Also Ernährung ist eigentlich, da haben wir die letzten Folgen eh vermehrt drüber geredet. Gesunde Ernährung, regional, saisonal und nach halt deinen Bedürfnissen orientiert, solange du dich selbst nicht in einer Sucht befindest. Bewegung, ausreichend Bewegung, nicht übertreiben, aber nicht zu wenig. Also für meinen Begriff ist es so, dass man zumindest jeder soll zumindest am Tag zumindest eine halbe Stunde spazieren gehen oder so. Also wenn du 8 Stunden am Tag nur sitzt, das könntest du zumindest machen. Oder ein bisschen Sport machen. Das muss ja jeder für sich herausfinden.
Ja.
Ja.
Genau, also das jedenfalls 1 Stunde oder wenigstens 1/2 Stunde im Tageslicht draußen sich moderat bewegen. Ja, das wär schon mal was. Also man kann mit kleinen Dingen beginnen. Ich habe was gelesen und das möchte ich jetzt kurz noch teilen, weil ich es sehr spannend finde. Und zwar gibt es Untersuchungen und man muss natürlich sagen, das sind jetzt keine kausalen Zusammenhänge, aber es gibt mehrere Untersuchungen, die zeigen, dass in Regionen, wo die medizinische Versorgung recht schlecht ist, also wo es wenige Ärzte auf die Anzahl der Bewohner gibt, ja, im Vergleich zu Regionen, wo die Dichte an Ärzten sehr hoch ist, also wo ein breiter Zugang zu Medizin ist, dass der Unterschied ist, dass Regionen, wo das nicht der Fall ist, gesündere Menschen sind, als in Regionen, wo der Zugang zu Ärzten da ist. Also das ist natürlich jetzt nicht kausal belegbar, aber es gibt immer wieder die Hinweise, dass je mehr Ärzte, je mehr Zugang zu Medizin, desto kränker sind die Menschen. Was sagst du dazu? Ich bin sehr spannend.
Kann ich schwer beurteilen. Es kommt immer von der Region ab. Also man sieht zumindest, dass in der westlichen Welt immer mehr Krankheiten zustande kommen, dass die Leute immer mehr krank sind, immer schon viel früher krank sind. Da ist es schon deutlich als Zeichen, dass bei uns was schief läuft. Und das mit Weston E. Price war ja auch so ein Beispiel. Damals hat es ja auch schon eine westliche zivilisierte Welt gegeben. Und damals hat es ja auch schon Krankheiten gegeben, anscheinend vor allem Zahnprobleme. Und der hat das auch erkannt, dass die Völker, die isoliert gelebt haben, in Verbindung mit der Natur, dass die diese Probleme nicht hatten. Diese klassischen, wie sagt man, Industriekrankheiten,
ja, chronischen, ja, industrialisierten chronischen Erkrankungen, ja.
Ja, das gab es bei denen nicht.
Für mich bedeutet das eher so, also ich finde es, man kann so einfach drüber nachdenken, ob es stimmt oder auch nicht, aber für mich wären so Anhaltspunkte, erstens mal ist es so, dass wir eine Medizin haben, die jetzt nicht präventiv agiert, also die nicht primär dazu da ist, Ursachen zu finden und Menschen zu heilen, sondern eher so die Richtung, wir unterdrücken Symptome. Also es wird schnell mal einfach ein Medikament verschrieben, um irgendwelche Beschwerden loszuwerden. Und es wird halt immer mehr letztendlich, weil diese Medikamente ja nicht die Ursache heilen, ja. Und die Medikamente haben natürlich auch Einfluss auf dich und wirken sich ungünstig aus. Dann die ganzen Nebenwirkungen, die Wechselwirkungen zwischen Präparaten, die man einfach nicht weiß. Also das wäre für mich immer ein Faktor, warum Menschen, die eigentlich sehr viel Zugang zu Medizin haben und das auch nutzen, eigentlich immer kränker wären, weil die Medizin ja nicht darauf ausgerichtet ist, dich zu heilen. Das wäre so ein Punkt für mich. Und dann der andere ist dann auch diese Haltung vielleicht dazu, weil das ist wieder das, was du gesagt hast, Trennung von uns selbst. Jemand, der seine Verantwortung an den Arzt abgibt, in der Hoffnung, er repariert dich wieder, also seine Eigenverantwortung abgibt, nicht in die Selbstwirksamkeit kommt, der ist abhängig von einem Medizinsystem, von Ärzten, die einen permanent Diagnosen um den Hals werfen. Du hast diese Krankheit, jene Krankheit, dieses und jenes. Und man fängt ja an, sich damit zu identifizieren, ich bin krank. Das heißt, diese Haltung, die du in dir auch entwickelst, ein kranker Mensch zu sein, hat ja dann auch wieder Auswirkungen auf deinen Genesungsverlauf und ob du in der Lage bist, dein Körper in der Lage ist, dich zu reparieren, ja, weil wenn du mit deinen Gedanken, es ist so, Gedanken schaffen Realität und wenn du dir jeden Tag sagst, dass du krank bist, dann bist du krank.
Ich denke, dass Leute, die in dieser Haltung sind, krank sein wollen. Also das ist ihre Strategie fürs Leben, um da quasi zumindest die wenigen Bedürfnisse stillen zu können, die ihnen wichtig sind, die sie auf andere Art und Weise nicht, wo sie dann sich selbst nicht in der Lage sehen, sie stillen zu können.
Ja.
Das machen sie übers Kranksein. Sie bekommen über das Kranksein
Aufmerksamkeit.
Ja,
genau.
Und Leute, die lange da drin stecken, da glaube ich, dass die einfach krank sein wollen.
In der Psychologie nennt man das auch den sekundären Krankheitsgewinn. Also jemand, der es nicht schafft, sich in die Selbstwirksamkeit, in die Eigenverantwortung zu kommen und eben permanent das auslagert, der hat irgendeinen Nutzen auch von seiner Krankheit. Und da muss man oft drauf kommen, was bringt der Person dieser Zustand an Vorteilen? Und wie würde das Leben aussehen, wenn die Person gesund wäre? Was müsste sie dann tun, was sie jetzt vielleicht gerade nicht tun möchte? Also das ist auch etwas, was viele Menschen dann in so einem Zustand hält, weil eigentlich der Vorteil, der Nutzen noch immer größer ist.
Ja, ja. Mhm. Deswegen kommen sie da nicht raus.
Genau.
Also sie wollen schon, sie sind immer hin und her gerissen, das sieht man denen schon auch an. Aber am Ende des Tages sieht man ja, in welche Richtung sie sich entwickeln. Das zeigt dann, wie sie denken oder welche Haltung sie haben.
Sicher, eine Ambivalenz wird immer da sein, weil wenn man sie fragt, willst du nicht gesund sein, dann kommt sofort, natürlich will ich gesund sein.
Ja, also Schmerzen wollen sie, will vermutlich kein Mensch haben.
Ja.
Das glaube ich schon.
Ja. Ja, es ist genau. Ja, Krankheit und Gesundheit. Magst du noch irgendwas teilen zu dem Thema?
Lass mich überlegen. kann dir ja noch eine persönliche Frage stellen, wenn du willst.
Kommt auf die Frage an, aber probier es mal.
Ja. Also ganz, ganz banal, fühlst du dich jetzt schon gesund?
Also wenn ich jetzt so rückblickend mein Leben so ein bisschen anschaue und meinen Werdegang reflektiere, würde ich sagen, ja, ich fühle mich schon gesund.
Mhm.
Das weiß ich aber auch erst jetzt. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang irgendwelche Beschwerden immer gehabt, immer irgendwelche Symptome. Also ich war auch eine von denen, die halt permanent Blähungen oder Kopfschmerzen, Verspannungen, Müdigkeit. Also es war immer irgendwas. Ja, es gab eigentlich kaum einen schmerzfreien Tag, würde ich sagen. Auch Magenschmerzen hatte ich zum Beispiel ganz oft und ganz viel, ja. Und dass ich überhaupt in diesem Zustand war, ich habe es nicht bemerkt. Ich war auch so wie alle anderen, ist eh normal. Und grundsätzlich hatte ich ja trotzdem noch Lebensqualität. Ich war jetzt nicht in dem Maßen eingeschränkt, dass ich mich krank gefühlt hätte. Aber wir haben uns ja dann mit der Zeit damit beschäftigt und du vor allem, weil du ja auch einen ganz anderen Werdegang hast als ich. Also ich habe dich da quasi mit beobachtet und bin mit dir dann so reingerutscht. Und das erste Mal, wo ich komplett schmerzfrei war, das war für mich ein ganz erstaunliches Erlebnis, das muss ich wirklich sagen. Also das hatte ich tatsächlich nie. Und das war ein unglaubliches Gefühl, einmal komplett symptomfrei zu sein. Und da ist dann in mir so ein Licht aufgegangen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, es geht anders. Und das hat sich so anders angefühlt. Mein Körper war leicht. Ich konnte mich nie leicht bewegen. Ich war immer steif in der Wirbelsäule oder habe immer Schmerzen in den Schultern oder im Nacken gehabt. Ich war leicht, ich konnte mich ganz leicht bewegen, das weiß ich noch. Und das war so ein herrliches Gefühl. Wie du sagst, genau das, so diese Anzeichen. Man fühlt sich leicht, man hat plötzlich Lust aufs Leben, man hat damit natürlich noch eine ganz andere Energie. Und das war der Beginn meiner Reise, wo ich gewusst habe, okay, es ist möglich, es kann anders sein. Und dann war ich daran interessiert, einmal so einen Zustand erleben und dann willst du den wieder haben. Dann willst du das wieder. Und jetzt, ich bin eigentlich frei von Symptomen, unter Anführungszeichen, weil was schon noch da ist, ich habe wiederkehrende Verspannungen, chronische Verspannungen. Das ist noch da, ja. Aber ich habe keine Schmerzen mehr im Verdauungstrakt beispielsweise. Ich habe eigentlich keine Kopfschmerzen mehr. Auch mit meinem Bewegungsapparat, abgesehen von Verspannungen im Schulterbereich, bin ich frei. Also ja, ich fühle mich eigentlich schon gesund und ich weiß, da geht noch mehr.
Mhm.
Aber im Vergleich zu früher, ja, definitiv.
Okay.
Und bei dir?
Ja, ich hätte es umgekehrt beantwortet. Nein, ich bin noch nicht gesund, aber gesünder denn je. Also eigentlich ähnlich. Also auch die Erfahrung gemacht, das kann sich alles ganz anders anfühlen. Und wenn sich das jetzt so anfühlt, vielleicht fühlt sich das in Zukunft das Leben sogar noch besser an. Und so stellt sich es auch irgendwie heraus. Aber grundsätzlich, für mein Empfinden, habe ich noch ein paar Symptome, die mir das nur als Nein beantworten lassen würden. Ja. Es sind für mich noch zu viele Symptome, die ich habe.
Mhm.
Nur grundsätzlich, ja. Das stört mich nicht, weil ich weiß, ich bin am Weg der Genesung und es fühlt sich immer, je älter ich werde, desto besser wird es.
Ja, und das ist ja dann auch ein Unterschied, wenn man sich mal damit beschäftigt, dann weiß man ja auch, wenn man was spürt im Körper, kann man es zuordnen. Man weiß, was es ist und man hat auch keine Angst und Sorge und weiß, es ist Teil des Heilungsprozesses.
Ja, ja. Also das haben wir ja gemacht, wir haben viel recherchiert. Wir konnten unsere Symptomatiken damals auch nicht zuordnen, weil du bekommst ja von niemandem. Die Schulmedizin, die kann dir auch keinen Weg bieten. Die sagen alle nur, ja, das ist eine unheilbare Krankheit, jetzt musst du dein ganzes Leben lang Medikamente nehmen.
Ja.
Dann, das war ein langer Prozess. Zuerst viel ausprobieren natürlich und aber auch Recherche, damit man verstehen kann, irgendwann mal, was sind das für Symptomatiken und wo kommen die her und was muss ich ändern, damit das verschwindet.
Ja, und das finde ich schon wichtig, weil ich war früher auch ein Hypochonder und ich habe wirklich panisch Angst vor jeder Krankheit gehabt. Und das ist jetzt komplett weg. Wenn jetzt mal irgendein Symptom auftaucht, temporär, dann habe ich keine Angst mehr davor, weil ich jetzt verstehe, wie der Körper funktioniert und ich weiß, dass es für unterschiedliche Prozesse gibt, die notwendig sind und die sind nicht immer alle schmerzfrei. So eine aktive Entgiftung zum Beispiel, die geht, ist nicht immer schmerzfrei. Also die ist, da muss man wissen, das geht vorübergehend mit verstärkten Symptomen einher, weil das heißt, Entgiftung heißt auch immer, ich habe kurzfristig wieder mehr Giftstoffe in der Blutbahn, die entsorgt werden müssen. Und die führen dann in dem Moment einfach auch wieder zu Symptomen. Also so, ich finde es trotzdem dann leichter, den Weg zu gehen, wenn man mal versteht, was da los ist und auch keine Angst mehr hat vor verschiedenen Symptomen, wenn man sie einordnen und zuordnen kann. Ja.
Habe noch eine Frage, Kathi.
Okay.
Welche Gewohnheit, die du mit der Zeit für dich verändert hast, bei welcher Gewohnheit würdest du behaupten, dass sie den größten Einfluss auf deine Genesung hatte?
Naja, die größten, also es sind natürlich mehrere Dinge, aber der erste große Schritt, der wirklich mal zu einer deutlichen Verbesserung und Erleichterung geführt hat, war tatsächlich, alle verarbeiteten Lebensmittel wegzulassen. Wirklich nur mehr auf natürliche Lebensmittel zurückzugreifen, selbst zu verarbeiten und zu kochen. Also ich habe ja angefangen, meinen Joghurt selbst zu machen, meinen Sauerrahm selbst zu machen, fermentierte Lebensmittel, also wirklich alles unverarbeitet. Das hat einmal den größten Einfluss insofern gehabt, weil es tatsächlich mein Verdauungssystem verändert hat, meine Darmflora wahrscheinlich verbessert. Ich hab keine Analyse gemacht, aber ich merke es ja selbst am Körper, weil alle Beschwerden weg sind. Und das hat einmal, Darm ist ja das größte Immunsystem, also das hat mal Auswirkungen auf alles andere auch schon. Regelmäßig Stuhlgang und lauter so Dinge, das ist ja ist bei vielen Menschen keine Normalität und das ist aber ein Anzeichen auch von Gesundheit. Das war sicher die größte Auswirkung, aber dann sind viele Dinge, die halt wichtig sind, wie die Stressbelastung. Also da bin ich auch so eine Kandidatin, lernen damit anders umzugehen, mehr Pausen. Ich war so ein Mensch, der permanent unter Strom war. Und Schlaf, Schlaf ist auch etwas, würde ich sagen. Seitdem ich einige Routinen und Rituale eingeführt habe, mit wirklich regelmäßig schlafen gehen, regelmäßig aufstehen. Ich verwende so eine Blue-Blocker-Brille für den Abend, also dass ich wirklich auch abgeschirmt bin vom Blaulicht. Das waren mal die größten Auswirkungen, glaube ich. Ja. Was
Super.
sind deine größten? Was sagst du von dir? Welche
Ja,
Gewohnheit hat den größten Benefit gebracht?
ich bin da auf deiner Seite auch. Also bei mir war es ja nicht nur das Weglassen von hochverarbeiteten Lebensmitteln, ich bin ja wirklich, das hast ja du auch gemacht für eine gewisse Zeit. Also ich habe damals gedacht, Pflanzen sind eigentlich schädliche Lebensmittel für uns. Ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert, weil das war für mich so eine Phase, wo ich wirklich auf alles verzichtet habe und nahezu nur tierisch gegessen habe. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen fermentiertes Gemüse gegessen, Sauerkraut und so. Das war sehr entscheidend. Also ich habe extreme Entgiftungserscheinungen auch gehabt, aber das war so für mich der Wendepunkt, ja, diese Ernährungsumstellung. Und jetzt mittlerweile komme ich auch immer mehr auf den Schlaf. Also ich stelle auch immer mehr fest, wie wichtig es ist, ausreichend zu schlafen, nicht zu spät schlafen zu gehen. Und ich lebe anders. Ich bin ja den ganzen Tag draußen in der Sonne Und ich glaube, dass ich deswegen ganz gut schlafe, weil ich einfach dem Tageslicht ausgesetzt bin den ganzen Tag und mein zirkadianer Rhythmus sich darauf besser einstellen kann. Und deswegen war das für mich nie so ein großes Thema. Aber ich habe es trotzdem jetzt mal ausprobiert, früher liegen zu gehen, und ich merke es, ich fühle mich einfach fitter, habe mehr Energie. Es gibt keinen Einbruch im Laufe des Tages, was ich davor schon auch noch hatte, wenn ich wirklich Phasen gehabt habe, wo ich wenig geschlafen habe. Aber das ist ja wieder so eine Phase, hängt wieder mit Stress zusammen. Aber ich würde schon sagen, einfach generell Ernährung und ja, Schlaf.
Genau, also das hat einfach echt riesen Auswirkungen, einfach bei der Art von Symptomen, die wir halt hatten. Du hast ja auch mit der Haut und auch depressive Phasen und so weiter. Also Depression und Darmgesundheit stehen in einem sehr engen Zusammenhang. Ja. Also aber nicht nur verarbeitet, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, vor allem Zucker komplett mal raus. Kein Zucker, das ist natürlich Zucker aus dem verarbeiteten Lebensmittel, einfach so, ja. Kein Zucker.
Ich habe auch, ja, komplett auf Zucker.
Und tatsächlich
also
haben...
Honig und kein Obst, ja. Sondern wirklich quasi kohlenhydratarm.
Genau, also auch kein Mehl, kein Brot, keine Nudeln. Ja. Nur, das sind ja auch verarbeitet, also ist ja auch verarbeitet. Nudeln sind ein verarbeitetes Lebensmittel, also wirklich kategorisch alles, was verarbeitet war, weggelassen. Also nur das, was natürlicherweise wächst. Genau. Das, ja, man muss halt irgendwo anfangen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, also ich glaube, Ernährung ist grundsätzlich eine Basis, weil das ist einfach Biologie, und ohne die richtigen Baustoffe kann einfach unser Körper nicht gut arbeiten. Deswegen würde ich trotzdem mal sagen, als Game Changer, dass man durchaus bei der Ernährung vielleicht als ersten Schritt ansetzen würde. Aber es gehören alle anderen Komponenten auch dazu. So wie du sagst, du hast dein Leben eigentlich draußen in der Natur oder bist zumindest dem Tageslicht ausgesetzt. Ich bin ein klassischer Mensch, der so wie in der westlichen lebt, die meisten Menschen arbeiten. Ich sitze im Bürogebäude den ganzen Tag und komme die ganze Woche kaum ans Tageslicht. Also deswegen war bei mir Schlaf ein Extrem-Ding. Also ich habe sowieso mein ganzes Leben lang immer schon Schlafprobleme gehabt. Also das sind noch andere Komponenten, die da dazukommen. Aber das hat einen riesen Einfluss. Und ohne im Schlaf finden Reparaturprozesse statt. Regeneration findet statt. Und der Körper, und wir wissen alle, Schlafentzug ist eine Foltermethode. Der Mensch stirbt, wenn er nicht Schlaf bekommt. Also das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema auch. Ja.
Schon.
Ja. Ich glaube, für heute sind wir wieder am Ende.
Ja.
Und auch wir wollen euch nochmal mitgeben, auch gerne, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Fragen, über Kommentare. Schreibt uns gerne auch auf unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und gehen natürlich sehr gerne auch auf eure Fragen in den kommenden Sendungen ein. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede dich, Alex, und du mich.
Ich wünsche dir einen schönen Tag, Katja, und allen da draußen auch. Einen schönen Tag.
Genau, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, Baba.
Ciao.